Woran kann man erkennen, wer man ist, was man ist? Ich meine dabei nicht bekannte Leute, sondern ganz normale Menschen. Wenn wir in ein Krankenhaus gehen, dann ist das in der Regel ganz einfach. Das ist eine Krankenschwester, der ist ein Arzt, das sind Patienten und das sind vermutlich Besucher. Wir können sie sehr einfach unterscheiden, einfach aufgrund der Art und Weise, wie sie angezogen sind. Wir können auch so einen orthodoxen Juden sofort erkennen oder einen strenggläubigen Muslim. Aber woran erkennt man einen gläubigen Christen? Jetzt sagt mir nicht, der hat eine Kette mit einem Kreuz um den Hals. Ich kenne viel mehr Menschen, die ein Kreuz als Schmuck tragen, als ich Menschen kenne, die ein Kreuz tragen, weil sie es aus Überzeugung haben. Am Fisch auf dem Auto. Man kann solche Zeichen auch leicht vergessen. Ein Freund von mir aus Amerika hat mir mal erzählt, er sei an eine Ampel herangefahren, da war das Licht rot, vor ihm war ein Auto und der hatte einen Bumpersticker, also so einen Aufkleber auf der Stoßstange und da stand drauf, if you love Jesus, honk, also wenn du Jesus liebst, hupe. Er hat sofort gehupt und der vor ihm im Auto guckte auf die Ampel, die war immer noch rot, dann dreht er sich um und zeigte ihm den Vogel. Blöd gelaufen. Woran erkennt man einen Christen? Offensichtlich nicht am Aussehen. Da haben es Angehörige anderer Religionen einfacher. Da gibt es Vorschriften, was geht und was nicht. Es gab natürlich auch immer wieder Versuche, das bei Christen zu reglementieren, aber das hat nicht und es konnte nicht auf Dauer funktionieren, denn Christus hat uns da nicht wirklich eingeschränkt. Und die Vorschriften, die immer wieder mal den Gläubigen aufgedrückt wurden, die waren nicht von dem lebendigen Wort Gottes geprägt, sondern von den Buchstaben oder von gesellschaftlichen Konventionen. Woran erkennt man dann einen Jünger Jesu? Auf diese Frage hat Jesus sehr wohl eine Antwort gegeben. In Johannes 13, Vers 34 und 35 heißt es, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, so wie ich euch geliebt habe, dass auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es geht also nicht darum, was wir anhaben, sondern darum, was wir durch unser Leben sichtbar machen. Jetzt könnte man sagen, das kann ganz schön anstrengend sein. Da wäre es doch einfacher, wenn man morgens sich irgendetwas anzieht und dann würde man den ganzen Tag über als Christ erkennbar sein. Habt ihr euch sowas schon mal gedacht, dass das doch viel einfacher wäre? Ich hoffe nicht, denn das offenbarte oder würde ein ziemlich verqueres Verständnis von unserem Christsein offenbaren. Denn um ein Christ zu sein oder um es präziser zu sagen, um ein entschiedener, um ein gläubiger Christ zu sein, sollten wir uns nicht jeden Tag etwas überziehen müssen, sondern wir sollten wirklich so sein, sozusagen in der Wolle eingefärbt. Als meine Frau und ich jung verheiratet waren, wohnten wir in Marburg in einem Wohnheim für Studentenehepaare. Und damals hat sich meine Frau bei einem Ehepaar, die dort auch in diesem Haus gewohnt hat, bekehrt. Und auf diese Art und Weise kam ich auch in Kontakt mit diesem jungen Ehepaar. Sie waren mir gegenüber immer sehr freundlich, zuvorkommend und hilfsbereit, obwohl ich damals mit ihrem Glauben absolut nichts zu tun haben wollte. Und ich dachte mir, die sind eigentlich nur so, die begegnen mir nur deshalb so in so einer liebevollen Weise, weil sie mich irgendwie rüberziehen wollten, für ihre Sache gewinnen wollten. Und dann nahm ich mir vor, dafür zu sorgen, dass sie diese Maske mir gegenüber ablegen müssten. Ich habe einiges probiert und sie sicher auch auf die eine oder andere Weise verletzt. Aber es ist mir nicht gelungen, sie zu entlarven. Zu meiner Frustration und Verblüffung musste ich erkennen, die haben ja nicht was vorgespielt. Die waren wirklich so. Wenn wir erkennen, wer Jesus Christus ist, und das annehmen, was er für uns getan hat. Das heißt, wenn wir Jünger Jesu werden, dann wird sich unser Leben ändern. Je mehr wir uns Jesus hingeben, umso mehr kommt sein Wesen in uns zur Entfaltung und umso ähnlicher werden wir ihm. Im 15. Kapitel des Römerbriefs geht es dem Paulus darum zu beschreiben, wie unser Leben als Jünger Jesu aussieht oder aussehen könnte, aussehen kann, wenn wir nicht aus unseren eigenen Anstrengungen zur Erfüllung irgendwelcher Regeln leben, sondern wenn wir den Herrn unser Leben gestalten lassen, wenn er zum Maßstab für uns wird. Und ein Vers aus diesem Kapitel ist die Jahreslosung für dieses Jahr. Und wir wollen uns diesen Vers heute betrachten und sehen, wie er dazu beitragen kann, dass unser Leben in diesem Jahr wieder Jesus ein Stück ähnlicher wird. Der Vers steht im Römerbrief, Kapitel 15, Vers 7. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Wir können diesen Vers, hier sieht man das auch aufgrund der Buchstabengröße, in drei Sinneinheiten aufteilen. Erstens, nehmt einander an. Zweitens, wie Christus euch angenommen hat. Und drittens, zu Gottes Lob. Es handelt sich also um eine Aufforderung, eine Begründung und eine Zielsetzung. Nehmt einander an. Das erste Wort, das wir dabei verstehen müssen, worüber wir uns klar werden müssen, was es bedeutet, ist annehmen. Annehmen. Wo kommt das vor in unserem Alltag? Da bietet uns jemand etwas an. Möchtest du eine Tasse Kaffee? Und dann kann ich mich entscheiden, ob ich dieses Angebot annehme oder nicht. Oder der Postbote bringt einen Einschreibebrief. Ist das ein Brief von jemandem, der mir einen Scheck schickt oder kommt er vom Finanzamt? Ich kann mich entscheiden, ihn anzunehmen oder die Annahme zu verweigern. Bei Sachen ist das relativ einfach zu entscheiden, aber es gibt auch noch anderes, zum Beispiel was man annehmen kann, zum Beispiel eine Entschuldigung. Jemand hat dich verletzt oder beleidigt und dann kommt er und bittet dich um Entschuldigung. Und dann hast du die Möglichkeit, dies anzunehmen oder nicht anzunehmen. Wenn ich es annehme, dann hat das Folgen. Ich kann ihm diese Schuld nicht mehr vorhalten, denn ich habe ja diese Entschuldigung angenommen. Und es geht natürlich auch in die umgekehrte Richtung. Jemand bedankt sich bei mir. Den Dank können wir auch annehmen. Oh, bitte gern geschehen. Oder wir können den Dank nicht annehmen. Und hier in der Jahreslosung geht es dann noch um eine Stufe weiter. Hier steht nicht nur einfach etwas annehmen, sondern einander annehmen. Wir sollen einander als ganze Person annehmen, mit Haut und Haar. Vollständig, so wie wir sind. Und das Wort, das hier im Griechischen für annehmen steht, hat zusätzlich auch noch die Bedeutung von aufnehmen oder mit hinzunehmen. Wenn wir das berücksichtigen, dann können wir erkennen, dass Paulus nicht weniger meinte, als dass wir mit anderen Menschen sozusagen unser Leben teilen, sie an unserem Leben teilhaben lassen. Das ist für unsere heutige Zeit, wo wir doch einen ziemlich individualistischen Lebensstil pflegen, eine fast schon unzumutbare Herausforderung. Wir wollen jeder für sich unsere Privatsphäre haben, einen persönlichen Raum, wo man dann die Tür hinter sich zumachen kann, und wie es da drin aussieht, geht niemand was an. In der Antike war diese Einstellung völlig unbekannt. Man lebte dichter aufeinander und deshalb war zunächst mal die Forderung, einander anzunehmen, nicht etwas revolutionär Neues. Neu an dieser Aufforderung, die der Paulus hier geschrieben hat, war nur die Art und Weise, die Qualität der Beziehung, die zwischen den Menschen sein sollte. So, und wenn wir das wissen, mit diesem Wissen im Hintergrund, müssen wir dann letztlich auch diese Aufforderung, die wir hier von Paulus entgegengehalten bekommen, in unsere Zeit, in unser Leben nachher noch übertragen. Und dann kommt noch als Letztes dazu, dieses Wort annehmen ist mit einem zweiten noch zusammengebunden, nämlich einander annehmen. Es gilt also nicht nur in die eine Richtung, sondern auch in die umgekehrte Richtung. Ich nehme dich an und du nimmst mich an. Es geht hier um eine Gemeinschaft des Gebens und des Nehmens. Ich denke, eines ist bei dieser Betrachtung sicherlich deutlich geworden. Paulus übersetzt mit der Aufforderung, nehmt einander an, nur das, was Jesus über die Jünger gesagt hat. Ihr seid meine Jünger, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist eine Übersetzung dieser Beschreibung des Jüngers in den Alltag. Der zweite Teil, wie Christus euch angenommen hat. Und das ist jetzt interessant, wie Christus euch angenommen hat. Auch diese Aussage ist für uns zunächst nicht so ganz einfach zu schlucken. Natürlich sind wir alle sehr dankbar, dass Christus uns angenommen hat. Was wäre das für ein Leben, wenn wir nicht die Gewissheit hätten, dass wir aus Gnade gerettet sind und dass wir als Kinder Gottes von unserem himmlischen Vater angenommen worden sind? Aber nun lesen wir hier, dass Paulus erwartet, dass wir so wie Christus sind, so wie er andere Menschen annehmen soll. Und auch das findet sich in der Parallele zu dem Gebot Jesu, in dem er gesagt hat, wie ich euch geliebt habe, so liebt auch ihr einander. Aber ist das nicht eine zu hohe Anforderung? Sind wir dazu überhaupt in der Lage, einander anzunehmen, so wie Christus uns angenommen hat? Ich denke, auch hier müssen wir wieder in den griechischen Text schauen, um besser verstehen zu können, was Paulus hier gemeint hat. Das Wort, das im Griechischen für dieses wie oder gleich wie steht, hat im Griechischen auch noch eine zweite Bedeutung, nämlich nicht nur gleich wie, sondern auch nachdem. Und wenn wir das berücksichtigen, dann müssen wir sagen, die Römer, denen Paulus geschrieben haben, die haben hier auch immer gleichzeitig noch gelesen, nachdem Christus euch angenommen hat. Also nicht nur wie Christus angenommen hat, sondern sie haben auch immer noch gehört, nachdem Christus euch angenommen hat. Und damit erfahren wir eine gewaltige Entlastung. Weil Christus uns zuerst angenommen hat und wir auch ihn angenommen haben, ist er in unser Leben gekommen. Wir haben seinen Geist, seine Gaben, seine Kraft empfangen und deshalb haben wir auch die Fähigkeit, einander anzunehmen, wie Christus uns angenommen hat. Paulus hat also mit der Aussage, wie Christus euch angenommen hat, nicht eine hohe Messlatte aufgelegt, die wir kaum erreichen oder überspringen können, sondern er erinnert uns an das Geschenk, das wir von Jesus empfangen haben und an die Verheißungen, die damit verknüpft sind. Wir müssen also nicht aus eigener Kraft und Anstrengung sein wie Christus, sondern wir können tatsächlich einander annehmen, weil wir in Christus leben und Christus in uns. Und das ist eine gute Botschaft. Der dritte Teil zu Gottes Lob. Auch dieser Teil ist interessant, wenn nicht sogar verblüffend. Wenn da gestanden hätte, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, damit es euch gut geht, dann hätten wir gesagt, perfekt, ja, genau, so habe ich mir das immer vorgestellt. Warum hat Paulus das da aber nicht so aufgeschrieben? Wenn wir an vielen anderen Stellen in seinen Briefen lesen, erkennen wir, es ging ihm immer wieder darum, dass wir einander füreinander da sind, dass wir füreinander sorgen, dass wir einander wohltun. Aber das hat er hier nicht geschrieben. Er hat nicht, da steht nicht, dass wir das tun sollen, weil wir als Jünger füreinander einstehen und sorgen sollen. Ich denke, der Grund liegt darin, dass Paulus die Weisheit Gottes kannte und uns die Augen für das Entscheidende öffnen wollte. Man könnte sagen, er wollte erreichen, dass wir Ursache und Wirkung voneinander unterscheiden können. Gott will, dass der Grund, warum wir einander annehmen, seine Ehre ist. Und die Wirkung davon ist dann, wenn wir einander annehmen, dass wir auch Fürsorge und Wohltun füreinander haben. Lass mich das erklären. Der erste Vers in diesem 15. Kapitel, aus dem diese Losung stammt, lautet, wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Es gab damals, wie heute in der Gemeinde, Starke und Schwache. Und natürlich geben und tragen die Starken mehr als die Schwachen. Und daher kann es auch manchmal dazu kommen, dass die Schwachen zu einer Belastung werden. Und wenn wir das ernst nehmen, was in der Jahreslosung steht, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, dann kann und dann wird der Teufel uns in Versuchung führen, indem er in unsere Gedanken hineinflüstert: Findest du nicht auch, dass dieses einander annehmen ziemlich einseitig ist? Du gibst und gibst, und was kriegst du dafür? Oder auf der Seite der Schwächeren: Du kannst zwar nicht viel geben, aber das, was du gibst, das wird von niemandem wahrgenommen. Das wird gar nicht ernst genommen. Das zählt gar nicht gegen das, was die anderen geben. Und um dem entgegenzuwirken, richtet die Jahreslosung unseren Blick weg von uns selber auf Gott hin. Wir sollen unser Füreinander-Dasein und unser Aneinander-Anteil haben lassen, für Gott und zu seiner Ehre tun. Nicht wir wollen dafür gelobt werden, nicht wir wollen dafür Anerkennung finden, sondern das ganze Lob soll Gott bekommen. Und wenn wir diese Einstellung im Herzen haben, wenn es uns um Gott geht und nicht mehr um uns selbst, dann haben wir eine andere Motivation für unser Tun, eine andere Bereitschaft, einander anzunehmen, und eine Quelle der Anfechtung weniger. Ich denke, wir haben jetzt recht gut verstanden, was Paulus für Vorstellungen gehabt hat, wenn er den Römern geschrieben hat: Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Jetzt kommt aber noch ein zweiter Teil, der ist für uns genauso wichtig wie das, was wir verstanden haben. Nämlich das, was wir verstanden haben, muss in unserem Leben zur Tat werden. Denn nur dann wird geschehen, wovon ich am Anfang gesprochen habe: Die anderen Menschen werden uns sehen und werden an unserer Lebensweise erkennen, dass wir Jünger Jesu sind. Und jetzt müssen wir allerdings die einzelnen Aspekte sehr sorgfältig auseinanderhalten. Die Menschen um uns herum werden uns nicht deshalb als Christen erkennen, weil wir gute Taten tun. Das tun Angehörige anderer Religionen auch. Und selbst unter Atheisten gibt es viele Menschen, die sich als Philanthrop, also als Menschenfreund, bezeichnen. Und zum Beispiel einen Großteil ihres Vermögens in Stiftungen einbringen, um anderen zu helfen. Bill Gates, ich weiß nicht, ob er den Namen schon mal gehört hat, das ist der Begründer von Microsoft, der hat in eine solche Stiftung 36 Milliarden US-Dollar eingebracht. Und damit wird eine Menge Gutes getan. Doch mit christlichem Glauben oder mit der Jahreslosung, in der es heißt, zum Lob Gottes, hat das, was der tut, nichts zu tun. Wir müssen immer alle drei Teile der Jahreslosung zusammen sehen. Nehmt einander an, nachdem Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Also nicht tut Gutes und redet darüber. Es geht auch nicht darum, mich um andere zu kümmern, damit ich kein schlechtes Gewissen habe, sondern darum, dass ich will, dass Gott gelobt wird. Wenn wir in den Evangelien lesen, wie Jesus Menschen geholfen hat, sie geheilt hat, dann werden diese Berichte immer wieder mit der Aussage über die Reaktion der Volksmenge abgeschlossen, wo es dann heißt: Und sie priesen Gott. Jesus heilte Lahme, machte Blinde sehend, weckte Tote auf, und die Volksmenge sagte nicht: Oh, das ist ein cooler Rabbi, sondern sie priesen Gott. Wenn Jesus etwas getan hatte, wurde Gott gelobt. Und das ist interessant, wie hat er das nur geschafft? Meine Antwort darauf ist: Ich weiß es nicht. Also jedenfalls im Moment weiß ich es nicht. Aber das, was ich weiß, ist, dass in der Jahreslosung steht, wie oder nachdem Christus euch angenommen hat. Jesus ist in unser Leben gekommen, er ist unser Herr geworden, er hat in uns Wohnung genommen, also Gottes Geist ist unser Beistand geworden. Und wenn wir auf ihn hören, werden wir Christus immer ähnlicher. Und wenn er in uns gegenwärtig ist und wirksam wird, dann werden die Menschen anfangen, Gott zu loben. Wenn wir also die Jahreslosung von hinten her aufdröseln, dann lernen wir: Wenn wir wollen, dass Gott durch unser Leben und durch unseren Umgang miteinander gelobt wird, dann müssen wir das tun, was Jesus getan hat. Und Jesus ist, nachdem wir ihn angenommen haben, durch seinen Geist in uns und mit uns. Wenn wir also auf ihn hören, werden wir einander so annehmen, wie er das getan hat, und dann werden die Menschen Gott loben. In unserer Gemeinde in Kreuzlingen ist einen Tag vor Weihnachten eine Schwester an Krebs gestorben. Sie hatte Metastasen im Gehirn und ihre Situation hat sich in den vergangenen 4 Wochen rapide von Tag zu Tag verschlechtert. Und ihre Mutter und ihre leibliche Schwester, die in der Nähe von Stuttgart wohnen, die waren die ganze Zeit hier und haben sie begleitet. Und es hat sie sehr mitgenommen, diese dramatische Entwicklung miterleben zu müssen. Wie gesagt, sie ist am Tag vor Weihnachten, vor Heiligabend gestorben, und nach dem Weihnachtsgottesdienst hat mir ihre leibliche Schwester dann erzählt, dass sie in den vergangenen Wochen mehrfach abends aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen war und nicht mehr wusste, wie sie das Leid, das sie den Tag über gesehen hatte, ertragen soll. Und genau in diesen Situationen ging das Telefon. Und dann hat sich ein Bruder aus der Gemeinde gemeldet, um zu hören, wie es geht. Und sie konnte bei ihm die Last, die auf ihrem Herzen war, abladen. Dieser Bruder hat immer nur sehr wenig gesagt, aber genau das, was Balsam für ihre Seele war. Er betete mit ihr, und durch dieses Beten kam der Trost Gottes neu und spürbar in ihr Herz. Und sie hat die Gewissheit zurückbekommen, zurückgefunden, dass der Herr nicht nur die Situation gesehen hat, sondern auch bei ihr war. Und genau das ist das, was wir hier lesen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Wie wird die Jahreslosung gelebte Wirklichkeit in unserem, in deinem und in meinem Leben? Ich denke, der erste Schritt ist, dass wir mit offenen Augen für die anderen durch unseren Alltag gehen. Wir werden durch die Nachrichten ständig mit zahllosen Problemen rund um die Welt versorgt, gefüttert. Und meist sind das riesige Probleme und Katastrophen, sonst würden sie es ja nicht in die Nachrichten schaffen. Aber die sind weit weg, und in aller Regel können wir nichts dazu beitragen, dass die Menschen, die davon betroffen sind, durch uns Annahme finden können. Natürlich können und sollen wir dafür beten, wo solche Nachrichten unser Herz bewegt. Aber eins dürfen wir bei diesen vielen weltweiten Nöten nicht vergessen, weil es für uns wichtig ist. Wir müssen nämlich aufpassen, dass diese fernen und unsere Möglichkeiten übersteigenden Probleme uns nicht die Sicht für unsere Nächsten verstellen. Die Sicht für die, die um uns herum leben, die nicht in solchen gewaltigen Katastrophen verwickelt sind, aber deren Nöte für sie persönlich vielleicht auch katastrophal sind. Und für sie will der Herr genauso da sein. Und jetzt kommt's. Für sie will der Herr durch dich und durch mich genauso da sein. Und deshalb müssen wir uns nicht nur vornehmen, sondern es vielleicht auch bewusst einüben, dass wir unsere Familie, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen oder auch Gemeindemitglieder und Besucher mit den Augen Jesu betrachten. Also nicht, dass wir uns davon leiten lassen, ist der mir sympathisch, ist der mir unsympathisch, oder wie hat er sich oder sie oder er sich mir gegenüber verhalten. Jesus fragt immer, egal wer es ist, wie geht es dir? Und oft brauchen wir nicht mal zu fragen, die meisten Menschen, denen sieht man sehr wohl an, ob es ihnen gut geht oder nicht. Und wenn du jemanden siehst, wenn du auf einmal bewusst wahrnimmst, wenn auf einmal in deinem Herzen ankommt, da ist ein Mensch, der in einer Situation steht, dann segne ihn einfach in Gedanken. Höre, während du für ihn betest, hin, ob nicht der Geist Gottes zu deinem Herzen spricht. Jesus verlangt nicht von uns, dass wir jeden annehmen, aufnehmen oder mit zu unserem Leben hinzunehmen müssen. Er weiß viel besser als wir selbst, für wen wir da sein sollen, wem wir dienen können. Und deshalb können wir die Menschen um uns herum ganz entspannt ansehen, ganz entspannt wahrnehmen. Denn wir müssen ihnen nicht dienen, um unser selbst eingeredetes schlechtes Gewissen zu stillen. Wenn es nicht mehr darum geht, vor mir selbst oder vor anderen gut dazustehen, sondern wenn es darum geht, Gott zu dienen, damit er das Lob bekommt, dann werden wir niemals überfordert sein. Eigentlich ist die einzige Sorge, die wir haben müssen, die, dass es uns gleichgültig ist, ob der Herr zu uns redet. Dass es uns gleichgültig ist, dass wir nicht hinhören, wenn er mich anspricht für einen Bruder, für eine Schwester. Aber wenn du deine Umwelt anschaust und die Menschen, die dir begegnen, segnend vor den Herrn bringst, dann wirst du ihn sehr leicht und sehr deutlich hören, wenn er dich anspricht und wenn er dir sagt, dass du etwas tun sollst. Und ich weiß ganz gewiss, dass das, was wir nach dem Willen Gottes tun sollen, um andere anzunehmen oder von ihnen angenommen zu werden, unsere Kräfte und Möglichkeiten niemals übersteigt. Niemals. Denn wenn wir den Willen Gottes tun, dann wirkt Jesus durch uns. Tu einfach, was der Herr deinem Herzen sagt, und um den Rest kümmert er sich. Vielleicht ist es auch noch wichtig zu wissen, dass wir nicht notwendigerweise mitbekommen, dass andere Gott dafür das Lob bringen, wenn wir sie angenommen haben. Aber es reicht auch aus, wenn das Lob bei Gott ankommt. Wir brauchen das nicht wissen. Und das, was wir dazu beitragen können, ist, dass wir ihn auch loben. Im stillen Kämmerlein. Loben dafür, dass er uns brauchbar gemacht hat, andere Menschen angenommen zu haben oder von einem anderen angenommen worden zu sein. War es auch schon immer dein Wunsch, als Christ von den anderen erkannt zu sein? Dann musst du nur anderen Menschen dienen und Gott mehr loben. Und die Jahreslosung ist ein hervorragendes Angebot, beide Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Nimm diese Jahreslosung einfach mit in deinen Alltag im Jahr 2015. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir mit dir und mit all den Zusagen, die du uns gemacht hast, in dieses neue Jahr hineingehen dürfen. Danke, dass du uns angenommen hast und dass wir zu dir gehören. Danke, dass du uns erfüllst mit deiner Gegenwart, dass dein Geist bei uns ist und unser Beistand ist. Wir danken dir, Herr, dass du all unsere Wege kennst und dass wir niemals vorangehen, sondern dass wir dir immer nachfolgen, welchen Weg wir auch gehen werden. Und danke, Herr, dass wir so mit dieser Gewissheit voranschreiten können. Und dass wir jetzt, auch wenn wir in diese Woche hineingehen, wissen, dass du bei uns bist. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns segnest, dass du uns berührst mit deiner Gegenwart, dass du uns heilst, dass du uns erfüllst mit deinem Frieden und dass du uns zu einer Quelle machst deiner Liebe. Hier unter den Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen, damit sie Gott loben, samt uns. Amen. Amen. Amen.